Was war das bitte für ein Arschlochlauf, den wir gestern absolvieren durften?
Es war anders wild. Man kann das noch gar nicht so genau verstehen.
Max, was ist ein Wort, was dir einfällt, um das zu beschreiben? Und damit öffnen wir, glaube ich, zuerst mal unsere Getränke, um darauf...
Es war einfach nur ein hartes Brett. Man kann es nicht anders sagen.
Ich muss gestehen, dass der Titel der letzten Folge, bereit für die Realitätsklatsche, absolut falsch war. Denn wir waren es, glaube ich, wirklich nicht, oder?
Ich fühle mich im Nachhinein extrem unvorbereitet für das, was da gestern passiert ist.
Also vielleicht nochmal zusammengefasst. Wir haben gestern einen Ultra-Trail gemacht hier auf La Palma mit 72,5, 74, irgendwas, 75 Kilometern, irgendwie sowas. Die Meinungen gehen da auseinander und die Uhren. Und irgendwas zwischen 4.500 und 4.800 Höhenmetern.
Völlig geisteskrank.
Absolut. Und wir waren, also Gerd hat ganz richtig gesagt, dass wir so schon die 10 Stunden brauchen, aber...
Die Realität sah nochmal anders
aus. Die sah ein bisschen anders aus. Wie... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hab ganz viel Hass gegen den gestrigen Tag.
Vielleicht fangen wir erstmal morgens früh an oder mitten in der Nacht. Gerd, wann hast du deine Augen aufgemacht? Wann ging es los für dich?
Wecker war 1.15
Uhr. 1.15 Uhr? Alter, meine hat zum Glück erst 1.30 Uhr geklingelt.
Gut, ich glaube nicht, dass diese 15 Minuten dich ganz weit nach vorne gebracht haben.
Nee, scheinbar ja nicht.
Tatsächlich waren es aber 3 bis 4 Stunden Schlaf, die man hatte. Das war auch so ein Punkt für mich, der so ein bisschen unkalkulierbar war. Wie müde wird man wirklich sein? Da muss ich sagen, so müde war ich gar nicht. Also das war echt nicht das Gefühl, komplett aus dem Leben geschossen, da irgendwie rausgerissen zu werden. Das war eigentlich ganz gut. Aber wenn man sich dann vor Augen führt, dass das ja eigentlich fast 5 Stunden noch bis zum Start ist, das ist ja erstmal eine völlig verrückte Konstellation. Du stehst auf um kurz nach 1, um 6 Uhr zu starten. Das heißt, die ganze Nacht hast du eigentlich noch vor dir. Also du machst eigentlich durch mit Ansage, um danach über 10 Stunden am Stück Sport zu machen. Im Nachhinein klingt das wild und so hat sich es aber tatsächlich auch angefühlt, vor allem wenn ich daran zurückdenke, in welchem Zustand wir gestern Abend, klar 24 Stunden nachdem der Wecker geklingelt hat, hier wieder aufgelaufen sind. Das waren traurige Bilder.
Damit jeder ein Verständnis bekommt, wie lange dieser Tag oder wie lange dieser Lauf ging, Gerd ist in 11,5 Stunden ins Ziel gekommen. Max ist mit Ach und Krach und sehr, also absoluten Respekt für Max, das erzählt er gleich noch, welche Turbulenzen er hatte, schon ab kurz nach dem Start, ist nach 15 Stunden ins Ziel gekommen und ich habe es in 12,5 geschafft. Und das ist echt lang, das ist echt lang gewesen.
Das war eine gute Doppelschicht auf jeden Fall, aber vielleicht kurz nochmal, was Gerd eben meinte, also wir sind um kurz nach 1 aufgestanden und dann sind wir nochmal eine gute Stunde nochmal Richtung Bus-Shuttle erstmal gefahren, haben dort dann mit vielen anderen mit Pferdegel eingeschmierten Läuferinnen und Läufern gewartet, sind dann nochmal über eine Stunde mit Bus gefahren und das war jetzt nicht so, ja, das, also wir hatten nicht so eine ganz ruhige Busfahrt. Also Gerd konnte scheinbar ein bisschen schlafen, aber vor uns saßen zwei Spanier, die haben die ganze Zeit gelabert und man konnte wirklich irgendwie nicht so richtig ein Auge zubekommen und dann irgendwann in der Ferne hat man so den Leuchtturm gesehen, tausende Leute da unten, die irgendwie da vor den Toiletten und überall anstanden und ja, da hat sich so langsam die Nervosität breit gemacht. Es war stockdunkel noch gewesen, nur der Mond hat geschienen und dann sind wir noch ein letztes Mal auf Toilette gegangen und um 6 Uhr kam dann der Gong und dann ging es los.
Und der Tag hat eigentlich für mich schon mit einem Mindfuck begonnen, nämlich mit der Busfahrt, oh ja. Weil man sich einfach, man wusste, dass ein anstrengender Tag, sehr viele anstrengende Stunden bevorstehen, aber ich war nicht wirklich nervös, aber ich konnte auch nicht chillen in diesem Bus. Ich konnte nicht die Augen zumachen und sagen, ja gut, in einer Stunde sind wir da und dann ist dann auch der Start, sondern ich war schon einfach, das war eine innere Unruhe ab Abfahrt von zu Hause.
Ich war überrascht. Ich kam tatsächlich ganz gut zur Ruhe nochmal im Bus. Also wirklich ganz gut gechillt. Auch nochmal so dieses Gefühl zwischen nicht eingepennt zu sein, aber auch seine Umgebung nicht mehr so richtig wahrzunehmen. Das war eigentlich ganz gut. aber bei mir war es dann, als wir aus dem Bus ausgestiegen sind, da ist für mich so die Nervosität wirklich hochgegangen.
Ja, und da kann man ruhig nochmal sagen, da sind mit Gerd richtig die Pferde durchgegangen. Wir standen noch gemeinsam an den Dixi-Klos an und nach guten 2 Minuten, was ich finde, was für eine Dixi-Klo-Schlange von so ungefähr 30 Personen völlig legitim ist, bei gerade mal 6 Toiletten, hat Gerd uns beide angeguckt, Jungs, seid mir nicht böse, ich gehe schon mal vor, ne? Ich mache schon mal den Check-in und ich gucke dann nochmal woanders nach Toiletten. So, und Eugen und ich, wir standen da noch, keine Ahnung, eine Viertelstunde oder so, sind dann noch
maximal,
sind dann noch oben zu so einer alten Dame gegangen, die da so eine kleine Hütte hatte und hatten da ganz nett gefragt, ob wir noch unsere Hände waschen können, die uns netterweise noch reingelassen hatte. Ja, und danach, ich sag mal, ich habe Gerd das letzte Mal bei den Dixi-Klos gesehen. Wir haben ihn danach nicht mehr gefunden. Der ist einfach in diesem großen Feld der ganzen Topläufer einfach untergegangen und wir standen mittendrin hinten, aber haben ihn ganz bestimmt nicht mehr sehen können.
Und die Rolle des Topläufers hat er ja auch für eine gewisse Anzahl an Kilometern auch durchgehalten oder auch durchhalten können. Und ja, also das, es war schon, ich muss sagen, so eine richtig angespannte Stimmung war es nicht. Irgendwie hatten alle die Ruhe weg, ich glaube, weil es einfach tief in der Nacht war. Und trotzdem war es natürlich ruhig. Natürlich lief AC/DC wie bei jedem Laufwettkampf dieser Welt zum Start. Und dann hat man auch schon die ganzen Rücklichter gesehen, die vor einem waren.
Ja, und da nochmal großes Lob an Gerd, der tatsächlich recht damit hatte, dass es doch das ein oder andere rote Licht gab, was uns da entgegengeschienen hat. Das habe ich so noch nicht gesehen, beziehungsweise vielleicht auch in den letzten Jahren einfach nie so drauf geachtet. Aber es war verdammt viel rot und ja, die ersten Kilometer, wie du gerade gesagt hast, Eugen, da haben wir von Gerd gar nichts mehr gesehen. Also der ist losgezischt. Vielleicht magst du noch mal die Hörerinnen und Hörer abholen. Was ist da mit dir? Welche Pferde sind da mit dir durchgebrannt?
Vielleicht muss man an der Stelle einfach mal sagen, generell gilt für einen Ultra-Trail oder einen
Lauf Sport, so schnell du kannst. Ja, es geht um genau, alles, ab genau Kilometer
darum,
1.
Genau darum geht es nämlich nicht, sondern es geht darum, wie man so schön sagt, hinten kackt die Ente. Das bedeutet,
aber die hatte sich scheinbar vorne Durchfall, ehrlich, weil du so gerast bist.
Unnormal. Also wirklich, gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich weiß gar nicht genau, wo, wie so die Form ist und ich kenne die Strecke nicht. Also was macht man? Man läuft einfach los, als ob man gewinnen könnte. Das war das, was ich gemacht habe, was ich aber auch sehr schnell bereut habe. Völlig irrational. Viel zu weit vorne eingeordnet, dann geht das los. Es geht direkt hoch in den Berg. Wir haben uns ja auch die Strecke extrem gut angeguckt, in Klammern ich nämlich nie, außer dass ich ungefähr wusste, wie es ist. Aber dass auf den ersten 7,5 Kilometer schon fast 1000 Höhenmeter sind, war mir gar nicht so bewusst.
Das müsst ihr euch mal reinziehen, auf den ersten 7 Kilometern fast 1000 Höhenmeter. Also es war einfach, es ging los und bupp. Wir sind, also Eugen und ich, wir sind den Start gegangen erstmal, wo es losging. Also wir sind noch nicht sofort gelaufen, erst einen Ticken später. Es war wirklich brutal steil.
Das war's, fand ich auch. Tatsächlich bin ich aber trotzdem gelaufen, als ob ich es könnte. So bei Kilometer 3, 4 kamen erste Zweifel, ob das Sinn macht. Kilometer 5, 6 war klar, das macht überhaupt keinen Sinn. Bis zur ersten Verpflegungsstelle habe ich es noch durchgezogen. Und dann dachte, warum auch immer bis zur ersten Verpflegungsstelle? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich da irgendwie erwartet habe, dass man mir irgendwie persönlich gratuliert. Aber Fakt ist, keiner hat gratuliert. Und zweiter Fakt, ich habe bitter dafür bereut, weil die Kilometer, die danach kamen, fühlten sich richtig schlimm an. Also ich musste erstmal wieder klarkommen. Da waren ja an jeder Verpflegungsstelle so Schilder mit der Information, wie lange ist es bis zur nächsten Verpflegungsstelle, wie viele Höhenmeter geht es hoch, wie viel geht es runter. Und ich habe es nicht geschafft, mir diese Schilder einzuprägen, weil ich irgendwie so über Kreuz geguckt habe, dass ich hatte immer nur eine von 3 relevanten Informationen. Entweder wie lang es bis zum nächsten, wie viel es hoch oder wie viel es runter geht. Aber ich hatte nie alle 3 relevanten Informationen. Das war für mich auch ein Stück weit ernüchternd und hat mir auch immer wieder gezeigt, Junge, du bist völlig aus dem Orbit geschossen. Das war dumm.
Also ich muss gestehen, ich habe diese Schilder, ich habe das erste Schild bei Kilometer 50 gesehen, als es schon kurz vorm Downhill. Aber kurzen Sprung zurück, wie geil war denn bitte die Atmosphäre, als der Start war und Vollmond oder beinahe Vollmond geschienen hat? Es war eine Totenstille, man hört nur die ganzen, also es war zuerst asphaltiert, die ersten, ich weiß es nicht, ich würde sagen die ersten 3 Kilometer vielleicht maximal. Und man hat nur diese Lichter gesehen, ein Karawan von Lichtern, Totenstille, wie gesagt, und das war schon eine sehr beeindruckende Atmosphäre. Und dann kam nämlich, und hier muss ich mich an deinen Rat erinnern, Gerd, dass du gesagt hast, am besten vorne einreihen, denn sobald der erste Pfad kommt, dann keine Chance, irgendjemanden zu überholen, weil dann bist du in dieser Kolonne und musst dich dem Ganzen fügen. Und das ist uns passiert, und in dem Moment, als ich den ersten überholen wollte und das auch geschafft habe, habe ich auch Max verloren. Und so trennten sich unsere Wege nach
2,5 Kilometer.
Ja, genau.
Ich hatte noch darauf gehofft, so ein bisschen länger noch mit Eugen zusammen zu laufen, aber ja, das war dann tatsächlich irgendwie, du bist noch an so 5, 6 Leuten vorbeigegangen und dann habe ich dich so in der Ferne gesehen, aber es war halt wirklich kein Durchkommen mehr, weil diese Karawane hat einfach dicht gemacht, so, und da hattest du die langen Kniestrümpfe vom anderen im Gesicht und musstest da gucken, dass du keinen Stock ins Gesicht bekommst. Also da, ja, ging es dann einfach, gab es kein Überholen mehr und einfach Stück für Stück weiter nach oben.
Ja, und wir sind halt gegangen. Das war für mich, hat sich nicht nach einem Lauf angefühlt. Tatsächlich, bis man auf über 1000 Höhenmetern war, weil davor war keine Chance von Laufen.
Du wirst lachen, Eugen. Vorne ist man gelaufen. Und zwar bis zur ersten Verpflegungsstelle, wo ich dann hab abreißen lassen. Also es wurde nicht immer gegangen, aber dieser knöcheltiefe Sand, der dann so ab Kilometer 3 auch war, hat es auch nicht unbedingt einfacher gemacht. Also das war schon direkt ins Gesicht. Du läufst unten in dem Loch los und dann geht es einfach aufwärts. Und das, warum auch immer man sich das nicht besser fokussiert hat, aber das war schon, da ging es direkt auf die 12. Ja, das muss man so sagen.
Also wir gehen das Ganze jetzt, würde ich sagen, einfach chronologisch durch, und wir sind ja jetzt ungefähr, also erste Verpflegungsstation kam nach, ich glaube, 7 Kilometer etwas. Mhm. Und da hat Max sich einen Riegel von mir gegönnt oder zwei, die ich ihm gegeben habe. Wie kamen die an, Max?
Ja, die kamen leider auf einer ganz falschen Ebene an. Also ich habe zwei so eine Salted Caramel Erdnussriegel gegessen und ich habe halt, weil wir ja davor den Podcast den Tag davor aufgenommen haben, habe ich natürlich sehr intensiv bei Gerd zugehört und war dann so, okay, ich muss alle halbe Stunde hier irgendwas in mich reinführen, und habe dann wirklich auch am Anfang auf die Uhr geguckt und dachte, okay, ich bin jetzt eine halbe Stunde unterwegs, ich will, dass das heute hier ein guter Tag wird, ich fange jetzt an, hier den ersten Riegel mir reinzuschieben, habe den dann so, ja, sporadisch immer wieder gegessen, aber auch komplett aufgegessen, und dann, ja, nach diesem ganzen Bergauf kam auch die nächste halbe Stunde recht schnell und man war immer noch am Bergaufgehen. Und habe dann den zweiten Riegel mir reingefahren und dann irgendwann, so Kilometer 11 rum, wurde mir richtig schlecht. Und dann musste ich tatsächlich, während alle anderen bergauf gegangen sind, kurz zur Seite, habe mich 2 oder 3 Mal übergeben. Und ja, ihr müsst euch das vorstellen, so man steht da, das laufen 50, 60 Leute an dir vorbei, du bist am Rand so, und dann kommt zwischendurch so, you're alright, bro? Ich so, no, I'm not feeling good. Und ja, aber der Rest natürlich hält auch niemand, ne? So die haben ja alle ihre eigene Mission, ihre eigene Quest, die sie da erfüllen müssen. Und ja, dann stand ich da am Rand und dachte mir, okay, fuck it, so, alle sind jetzt hier so in ihrem Film unterwegs, ich versuche jetzt erstmal irgendwie klarzukommen und guck einfach mal so, und bin dann wirklich ganz genüsslich, sage ich mal, erstmal weitergegangen, so gut man davon Genuss sprechen kann, aber es war wirklich, in dem Moment dachte ich mir, scheiße, so, ich bin jetzt hier gerade mal 11 Kilometer und bei so einem Trail, wo man weiß, okay, der kann halt noch ein ganz, ganz viele Stunden länger dauern, war das natürlich ein ziemlich ernüchterndes Gefühl. Also klar, jetzt im Nachhinein kann man witzig drüber sprechen, aber in dem Moment dachte ich mir so, ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Und ja, hab dann erstmal versucht, mich irgendwie wieder einzupendeln und bin erstmal weiter bergauf gegangen und dachte mir, okay, mit Essen lasse ich jetzt erstmal sein. Völlig fernab von dem, was Gerd einem geraten hat, dachte ich mir, nee, am besten führe ich mir jetzt erstmal nichts mehr zu, sondern warte erstmal und guck, wie sich's entwickelt. Ja.
Ja, an der Stelle auf jeden Fall eine ganz große Entschuldigung von mir. Ich hätte echt, also das tut mir natürlich extrem leid, dass diese Riegel dir so auf den Magen geschlagen haben. Ich meine, war ja auch nicht vorsätzlich.
Nee, man muss ja dazu sagen, das war sogar meine erste Wahl. Also ich habe ja verschiedenste Riegel von den ganzen Leuten hier bekommen. Also ich weiß nicht, Gerd hat mir welche gegeben mit Mokka und Almond, also mit Mandeln, und man muss dazu sagen, ich trinke halt keinen Kaffee, und dann war ich so, ah, Mokka, weiß nicht, und der, nee, das schmeckt nach Mandeln, aber in dem Moment habe ich mich da gar nicht mehr rangetraut, und dann dachte ich mir so, nee, komm, so Erdnuss hast du schon mal gegessen. das passt bestimmt. Aber ja, das Gegenteil war dann leider der Fall. Und dann ja, dachte ich mir, gut, jetzt habe ich noch 8 andere Riegel mit, aber ich berühre jetzt erstmal keinen von denen.
Wie hat sich das, hast du die Strategie durchgezogen, jede halbe Stunde ein Snack, ein Riegel oder ein Gel?
Tatsächlich habe ich alle meine Gels, die ich mit hatte, was glaube ich 20 Stück waren, habe ich alle gegessen und das hat auch einigermaßen vom Timing funktioniert, wobei ich generell den ganzen Tag über fand, die Zeit ist schnell umgegangen, die Strecke aber nicht. Also immer wenn man irgendwann auf die Uhr guckt, wenn man dachte, oh, ist eigentlich schon eine halbe Stunde um, war schon ein Dreiviertel so ungefähr um. Und von daher, ich habe einigermaßen versucht, die Intervalle einzuhalten. Ich bin dann irgendwie an die anderen Sachen, die ich hinten im Rucksack hatte, gar nicht mehr so richtig rangekommen. Hat mir natürlich auch nicht die Zeit genommen, anzuhalten. Muss mir irgendwie anders behelfen. Aber also, wenn ich unter den Pluspunkten, was hat gut funktioniert, ist es bei mir auf jeden Fall die Ernährung. Das hat tatsächlich den ganzen Tag über ganz gut funktioniert. Ja, also eingehalten, das war gut.
Kann ich nur bestätigen bei mir, ich habe deiner Strategie auch also komplett befolgt und alles in mich reingefahren, was eigentlich ging. Ich habe an jeder Verpflegungsstation auch Sachen mitgenommen, weil ich auf keinen Fall diesen Mann mit dem Hammer einen Job geben wollte, um auf die letzte Podcast-Folge zu referenzieren. Und das hat bei mir auch sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, das Körperliche, muss ich gestehen, war bei mir bei diesem Lauf wahrscheinlich wirklich das kleinste Problem. Natürlich war es ein Problem, aber das, was wirklich... Und da muss ich diesen Mindfuck von dem Start des Tages nochmal aufnehmen. Das hat mich, dieser Lauf hat mich innerlich gebrochen. Der hat mich einfach völlig, völlig kaputt gemacht. Und nämlich genau das, was du sagst, die Zeit ging schnell um, die Kilometer nicht. Immer als ich auf die Uhr geguckt habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Die Stunde stimmt nicht. Nach 20 Kilometern schon 4 Stunden unterwegs zu sein, und dann habe ich nämlich angefangen hochzurechnen und habe gedacht, ach du Scheiße, das wird ein richtig langer Tag. Das wird richtig wehtun. Und
also tatsächlich nochmal, am Start war der spätere Gewinner auch Dakota Jones aus Amerika, der wo auch interviewt wurde und der halt sagte zu allen Teilnehmern, ja, egal was, der Tag wird Krisen bringen, geht in euch hinein, geht in die Krise hinein und versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich dachte, was will er? Ja? Und relativ schnell wurde mir allerdings klar, was er wollte. Und das habe ich versucht zu beherzigen, tatsächlich genau diese negativen Dinge, mit denen man konfrontiert war. Und Respekt auch mal an dich, Max. Also ich glaube, nach 10 Kilometern schon kotzen, das wäre eine Krise gewesen, weiß ich gar nicht, ob ich dem Eisberg nochmal ausgewichen wäre. Aber genau das, was der Typ auch morgens am Start schon gesagt hat. Ey, da sind ganz viele Krisen und ihr seid heute hier, um die zu bewältigen. Da hat er echt verdammt nochmal recht gehabt. Aber gut, der hat gut lachen. Der Typ ist nach 7 Stunden im Ziel. Wir hatten da noch ein bisschen was vor uns nach 7 Stunden.
Das ist absolut geisteskrank. 7 Stunden für dieses Terrain. Also es ist ja, das kann man sich nicht vorstellen, oder das haben wir uns alle ja nicht vorgestellt. Die Distanz und die Höhenmeter, das ist ja eine Sache. Aber dieser Untergrund, den man da bewältigen muss, das ist ein ganz anderes Kaliber. Und Max, du hast den Struggle auch von mir in den absoluten Hut, dass du nach 10 Kilometern, und da kommt ja noch was, dass du da nochmal den Stecker wieder reingesteckt hast und wieder weitergemacht hast. Echt Chapeau. Und du hattest dann auch nochmal Support auf der Strecke.
Ja, also ich bin dann erstmal, genau, nachdem ich mich da übergeben hatte, bin ich halt erstmal weiter hoch, hab dann halt leider auch schon natürlich die Erfahrung machen müssen, dass richtig viele mich halt die ganze Zeit überholt hatten und ich dachte mir, ey, so dafür bin ich eigentlich nicht an den Start gegangen. Ich weiß, dass ich eigentlich hier auch normal irgendwie mithalten könnte, bestenfalls, aber das war natürlich auch zunehmend erniedrigend und dann dachte ich mir aber, ey, egal, so, ich versuche jetzt einfach hier meinen eigenen Rhythmus zu finden, ich habe noch den gesamten Tag Zeit und es ist noch kein Kind in den Brunnen gefallen, noch sind irgendwelche Leute hinter mir, ich mache jetzt einfach erstmal weiter und dann war ich aber doch irgendwie so tief verzweifelt und ich war in einem richtigen Loch drin, also ich habe dann irgendwann Rieke irgendwie so halb heulend angerufen und war so, ey, mir geht's nicht gut, habe mich zweimal übergeben, Und Rieke dann gleich, ja, ich komme zu Kilometer 31, so, da kann ich dich nochmal irgendwie finden und dann finden wir schon irgendwie eine Lösung. So, und ich war mir zu, ich muss wirklich sagen, zu 99% war ich mir eigentlich sicher, dass da für mich dann Ende ist. Und so bin ich dann auch zwischen Kilometer 20 und 30 so ganz befreit irgendwie gelaufen von diesem Gefühl, ja, es ist gleich vorbei. Also hab dann wirklich auch nochmal Leute eingesammelt auf dem Weg und dachte mir, okay, so heute ist halt wirklich nicht mein Tag und scheiß drauf, so ich habe eh nicht dafür trainiert und was erwarte ich? Warum bin ich jetzt so enttäuscht? Und naja, auf jeden Fall bin ich dann beim Verpflegungspunkt angekommen, Kilometer 31 und genau, Rieke war dann da und ja, dann saß ich da gute 20 Minuten und bin die ganze Zeit in mich gegangen. Was mache ich jetzt? Breche ich jetzt ab? Gehe ich hier runter? Komme ich mit Auto mit? Sage ich hier Bescheid? Steige in den Bus ein und dann ist alles vorbei und dann alles, was ich mir gerade wünsche, irgendwie ins Wasser zu springen, irgendwie ein Eis zu essen, alles ist sofort greifbar so. Und mit diesen Gedanken war ich die ganze Zeit konfrontiert und dann meinte Rieke halt auch so, ey, du bist hier nicht um sofort, also du bist hier dafür da, um jetzt den ganzen Tag, du hast den ganzen Tag Zeit, so, warum jetzt aufgeben, so, und jetzt und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hatte ich mich schon wieder so ein bisschen gefangen und dann war ich tatsächlich so, okay, dann war auch noch ein anderer Typ, der zu mir meinte, ey Max, hier nächste Station ist immer noch ein Bus, wo du wieder aussteigen kannst, probier's zumindest bis dahin, und dann dachte ich mir auch, okay, fuck it, so, ich habe eigentlich nichts zu verlieren und klar, mir ging's scheiße, aber ich dachte mir, schlimmer als das kann es nicht mehr werden. So. Und weil ich das irgendwie geschafft habe, wieder so einen Ticken zu überwinden, war ich dann wirklich so vom Modus, dass ich dachte, okay, es wird richtig hart. Und ich habe auch zu Rieke gesagt, dir ist bewusst, wenn ich jetzt weitergehe, dann sind das nochmal ein paar Stunden mehr Arbeit, die da jetzt auf mich zukommen. Aber gleichzeitig hatte ich halt auch, weil 2019 beim Eiger Ultra Trail ist mir das auch mal, also dass ich mich auch zwei, dreimal übergeben musste und dann bin ich halt bei Kilometer 50 oder so ausgestiegen. Und ich wusste, wie lange ich von diesem Ausstieg quasi so, was das mit mir gemacht hat. Also das habe ich ganz lange mit mir rumgetragen. Und dann dachte ich mir halt auch, okay, ist es das jetzt wirklich wert, so früh hier den Löffel hinzuschmeißen, noch vormittags quasi so. Und dann dachte ich mir, nee, ich probiere es jetzt erstmal und dann bin ich ganz stoisch weiter. Und man muss sagen, Kilometer 31, ab dann ging es bis zur nächsten Verpflegungsstelle 15 Kilometer mit 1500 Metern nach oben. Also das war jetzt auch nichts, wo man sagen konnte, ja komm, probier doch erstmal, lauf erstmal ein bisschen weiter. Also es war wirklich brutal. Und man muss auch schon sagen, ich glaube auch kurz nach Kilometer 30 hatten wir halt alle schon 3000 Höhenmeter auf der Uhr. Also es war utopisch. Also es war wirklich krank.
Also wir schütteln hier alle den Kopf immer noch. Also alle drei beim Erzählen, beim Zuhören, sind wir immer noch absolut fassungslos. Und auch hierzu vielleicht die, ich finde, bis Kilometer 30, was man alles erlebt hat, das waren ja drei Jahreszeiten. Man hat unten gestartet und es war zuerst ultra windig und kalt beim Start. Wir haben die Jacken eingepackt, dann ist man losgelaufen und es war brühend heiß. Dann ist man hochgelaufen und es wurde wärmer, dann wurde es windiger und oben angekommen bei knapp kurz vor der zweiten Verpflegungsstation war es nebelig, dann hat es gewindet und geregnet und man musste eine Regenjacke anziehen, habt ihr beide nicht gemacht, aber das war ja schon, also es waren so viele Eindrücke, die man verarbeiten musste bis dahin und sich darauf einzustellen, während einer im Schnitt 10%igen Steigung nonstop, wohl wissend, dass noch viel, viel mehr kommt, das ist... Das, wie gesagt, mich hat das absolut nachhaltig geschädigt.
Das kann ich nur bestätigen. Also, dass du gerade sagst, Max, dass du zwischen Kilometer 20 und 30 davon geträumt hast, ins Wasser zu springen und ein Eis zu essen, da kann ich nur sagen, also meine Gefühlswelt war eher, wann wird es endlich warm? Also, ich habe so ein bisschen an euch beiden immer gedacht und hätte fast nicht aus Protest, sondern wirklich aus Bestätigung dessen, dass ich mir diese Handschuhe gekauft habe, weil ich fühlte mich so verstanden plötzlich von mir selbst, weil es war Handschuhwetter und es war nicht irgendwie Pantomime-Handschuhwetter, sondern es war warmen und wasserdicht Handschuhwetter. Da oben ist richtig, das war ein Windchill-Effekt, der sich gewaschen hatte. Also kann ich nur bestätigen, Eugen, das war ein Wechsel der Jahreszeiten, der war beeindruckend, wie schnell das ging. Ja.
Es hat eigentlich nur Schnee gefehlt, glaube ich.
Ja, tatsächlich. Ich habe Ausschau danach gehalten, war aber dankbar, dass es dann nicht dazu kam.
Ja, und dann ging es ja kurz bergab. Ich muss sagen, rückblickend habe ich das null abgespeichert, dass irgendwo irgendwas bergab ging. Es ging eigentlich nur bergauf und weiter bergauf und weiter bergauf. Und ich habe eigentlich bei jeder Station, wo Menschen waren, gefragt, ob das die höchste Stelle war. Und die Antwort war immer nein. Immer nein. Wohl wissend, dass ja irgendwann dieser höchste Punkt von knapp 2500 Höhenmetern war. Und der hat sich richtig gezogen. Richtig. Wie, also, auch da fehlen mir die Worte.
Ein Kaugummi ist ein Scheißdreck dagegen, keine Frage. Also vor allem dieser Rock de la Muchachos oder wie dieser zweite.
Das war auch der beste Name für den höchsten Punkt, Alter.
Hat mich so gegrillt, weil ich dachte, ey, das kann nicht sein, dass das Ding nicht kommt. Ja? Und meine Uhr hat es zwar eigentlich verraten, dass das noch nicht sein kann, aber ich habe mir so sehr herbeigewünscht, dass das irgendwie war. Und dann war da nochmal plötzlich so eine Verpflegungsstation, irgendwie völlig random auf so einer Landstraße. Und das war so groteske Bilder. Ich weiß, das war irgendwie so ein Rabe, der da sich an den Sachen bedient hat und alle waren ganz aufgeregt und ich dachte nur, macht ihr mal euer Ding, ich möchte einfach nur in meinem Modus weiterfahren und will endlich vor diesem Roque de los Muchachos sein, weil ich hatte immer noch das Gefühl, danach wird alles besser.
Genau da wollte ich gerade auch nämlich darauf hinaus. Kilometer 50. Kilometer 50, da gab es noch eine Verpflegungsstation, da gab es verschiedene Portionen von Nudeln. Das, also wie gesagt, ich habe mir alles reingefahren, was ich gefunden habe und das hat mich auch sehr gut durch den Tag gebracht. Denn ab Kilometer 50 ging es laut Karte nur noch bergab.
Man muss ganz kurz noch sagen, Kilometer 50 hatten wir bereits über 4000 Höhenmeter in den Beinen. Also es war wirklich brachial und vielleicht nochmal ganz kurz ergänzend, oben waren überall so eine, ja, so eine NASA-Raumsonden, ich weiß nicht genau, so eine Observatorien,
genau.
Die da standen, aber davon waren irgendwie 4, 5 Stück. Also man dachte, wo man das erste erreicht hat, ja jetzt muss es doch endlich soweit sein, aber dann kamen noch 5 weitere und das ging bergauf und wie Eugen gerade sagt, dann sollte es eigentlich 20 Kilometer nur noch bergab gehen. Also man war auch so im Kopf, ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt hier Roque de los Muchachos, ich habe noch ein Foto gemacht, dachte mir, yes, Alter, der höchste Punkt, was soll jetzt noch kommen? Ab jetzt irgendwie nur noch rollen lassen. Bis hierhin hast du es geschafft. Aber dann kam dieser Downhill, es ging erstmal 100 Meter eigentlich nur nach oben, direkt wieder.
Genau, das war absolut trügerisch. Es ging 50 Meter bergab und dann ging es wieder nur bergauf. Was? Können die Karten eigentlich nicht richtig darstellen oder was war da los?
Schwer nachzuvollziehen. Ich habe auch ständig auf meine Uhr geguckt und hatte da die Höhenmeter im Blick, wie viel wir hoch, wie viel wir runter waren. Und ich dachte mir, also die ganzen Höhenmeter, die wir jetzt noch runter müssen, damit wir da ungefähr auf Level kommen, das muss jetzt aber eigentlich schleunigst gehen, weil, und das war ja auch klar, wir müssen wieder runter auf Null. Und wir waren ja auf 2450 Meter oder sowas. Das heißt, das war schon mal klar. Wir müssen da irgendwie wieder unten ankommen. Aber der Weg dahin fühlte sich nicht so an, als ob das ein klassischer Downhill war. Also auch die Erwartung zu sagen, okay, zweite Hälfte oder das letzte Drittel des Rennens wird deutlich schneller, weil es dann einfach viel bergab geht, war ein sogenannter Satz mit X. Es ging einfach nicht bergab. Oder wenn es bergab ging, es war nicht laufbar. Also für
es
Menschen,
war einfach
die,
komplett für den Arsch. Man kann es halt nicht anders sagen. Es war wirklich, ja. Das war so ein Knochenbrecher-Downhill. Also es waren solch fette Steine im Weg, dann irgendwie ging es mal runter, dann hat der Pfad irgendwie gewechselt, dann ging es wieder nach oben und man dachte sich, oh moin, wir sollen eigentlich jetzt gerade 1000, 2000 Meter nach unten. Was ist das? Also es war wirklich zu vielen, vielen Stellen überhaupt nicht laufbar. Also da auch nochmal großen Respekt an die Leute, die irgendwie da vorne mitgespielt haben. Das ist komplett krank. Wirklich, es ist wirklich krank. Und es ist ja nicht so, als wenn wir nicht im Flachen auch eine schnelle Pace laufen könnten, aber da hast du echt gefühlt wie der letzte Rentner, der da irgendwie runterstiefelt. Also, ja.
Ja, und wir haben das ja heute analysiert, dieses um nach etwas mehr als 7 Stunden ins Ziel zu kommen, da muss man ja nach unten richtig losbrettern. Und um das machen zu können, muss man sich nach vorne lehnen und die Schwerkraft für sich arbeiten lassen. Und das bei diesem Geröll und spitzen Steinen. Das heißt, da hast du ganz kurze Reaktionszeit und musst jeden Schritt richtig analysieren. Wenn du dich da maulst, und das hat ja auch Maren auch mehrfach gesehen, da, wenn du dich da maulst, dann hast du nicht nur Knochenbrüche, sondern komplett offene Wunden.
Ja, also gerade bei diesem Vulkangestein, was du da als Untergrund häufig hast, oder auch gröbere Steine. Also ich habe so ein bisschen empfunden, auch in Max Richtung als Rennradfahrer, es war so ein bisschen das Paris-Roubaix der Trail-Szene, bloß mit noch vergröberem Gelände. Und ich habe es so empfunden, dass es teilweise, also für mich war es definitiv nicht laufbar. Und genau was du sagst, Eugen, klar, wenn man die Technik besitzt und die Traute, tatsächlich die Schwerkraft für sich arbeiten zu lassen, dann kann man das schneller runterlaufen. Ich glaube, wir drei waren alle nicht bereit dafür. Aber wir waren auch vorsichtig genug zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Weil was hast du davon, wenn du dich dann da komplett hinsemmelst? Und wir haben ein paar dieser Kollegen auch im Ziel gesehen. Das ist es dann irgendwie auch nicht, finde ich. Ne? Und von daher bin ich froh, dass wir alle, inklusive Maren, auch heil ins Ziel gekommen sind. Weil das hat man im Ziel deutlich gesehen, das war keine Selbstverständlichkeit. Und der Kurs hat auch sein Opfer gefordert, das muss man echt sagen.
Ja, und Maren hat nämlich den Downhill gemacht. Das heißt, also wir springen zurück ein paar Tage zuvor und sagen, Maren, 28 Kilometer, nur Downhill, ein Zuckerschlecken. Das hast du in 3 Stunden maximal locker geschafft. Und sie ist nämlich eingestiegen bei dem Punkt, ab dem es quasi, also sie ist kurz ein bisschen hochgelaufen und dann ab dem es für uns nach unten runterging. Und also da ist kein Mensch zu beneiden, der das laufen muss. Egal wie fit oder, also egal mit welcher Kapazität und welchem Energielevel da noch vorhanden ist im Körper. Absolute Vollkatastrophe. Denn, und da muss ich mich dran erinnern, selbst wenn es eine Stelle gab, die dann plötzlich gerade wurde, hat man sich gefragt, laufe ich das Stück jetzt oder lohnt sich das überhaupt noch? Weil gleich wird es wieder absolute Vollkatastrophe, entweder nach oben oder nach unten. Denn das, ja, ein Gedankenspiel, was man mit sich selber die ganze Zeit spielen musste und eigentlich auch regelmäßig verloren hat, nach jedem Meter oder nach jedem Hügel.
Ja, vor allem, Maren hat es ja auch am Start direkt erleben müssen. Ich hatte noch groß angekündigt, als sie sagte, ja, soll ich lange Hose, kurze Hose? Ich sage, ey, vergiss es, auf gar keinen Fall lange Hose. Das wird wettermäßig echt ein krasser Tag werden. Es wird warm werden. Ja, und wir haben gerade über Schnee gesprochen. Tatsächlich hatte Maren am Start Schneeregen. Und die Anweisung von der Rennleitung, doch bitte die Überlebensdecken rauszuholen, also diese Wärmedecken.
Überleg die schon mal, wenn du so in den Start von einem Rennen gehst, dass du erstmal dazu gezwungen wirst oder aufgefordert wirst, deine Rettungsdecke, die du ja sorgfältig in dein Equipment mit eingepackt hast, die erstmal rauszuholen und sich damit einzuwickeln, das macht auf jeden Fall was mit dir. Also echt, ja.
Aber da muss ich auch tatsächlich nochmal sagen, wir haben so ein bisschen gewitzelt, als wir hier gesessen haben vor 2 Tagen und gesagt, ey, come on, wir sind hier auf einer Insel, das ist alles mega nice, das Wetter ist gut, die Sonne brezelt hier unten. Also ich für meinen Teil habe gelernt, dass diese Pflichtausrüstung zu Recht Pflichtausrüstung heißt, weil das war so kalt da oben und wenn du ein ganz kleines Problem brauchst du nur zu haben, wenn du in diesen Witterungsbedingungen nicht weiterkommst aus eigener Kraft, wenn du das nicht dabei hast, dann hast du ein echtes Problem. Also ich glaube, das ist mir persönlich sehr, sehr klar geworden. Also ich habe da großen Respekt und bin sehr dankbar, dass ich meine Handschuhe gekauft habe und sie zukünftig für jeden weiteren Wettkampf auch nutzen kann.
Ja, und selbst an Stellen, die maximal warm aussahen, die haben sich nicht so angefühlt, weil der Wind, das hatte Gerd ja eben gesagt, der war sehr, sehr kalt. Sehr kalt. Und selbst die Sonne hat da nicht geholfen. Das letzte Stück, Downhill. Wie war, also man hat das dann gemeistert. Ich erinnere mich an eine Stelle, quasi das letzte Stück des Downhills, kurz davor noch eine Verpflegungsstation. Und ich bin losgelaufen, habe gedacht, jetzt gibt es nur noch eine Verpflegungsstation, die ist 7 Kilometer weit weg und dann nur noch 4 Kilometer und dann sind wir da. Und dann bin ich losgelaufen oder losgewatschelt, habe versucht, diese Brocken irgendwie zu überwinden, habe von meiner Uhr meine Anzeige bekommen, als der Kilometer vorbei war und habe gesehen, dass ich dafür für den letzten Kilometer 17 Minuten gebraucht habe. Und auch da wieder die absolute Klatsche bekommen. Aber das war ja noch nicht das i-Tüpfelchen dieser letzten beiden Abschnitte. Wie, Max, wie würdest du gerade für dich, der zum Schluss nochmal richtig, richtig kämpfen musste, es gab nochmal 2 Endgegner und da würde ich sagen, Max, beschreib den ersten Endgegner, das war nämlich das letzte Stück Downhill Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter man da in welcher kurzen Distanz zurückgelegt hat. Und Gerd macht den absoluten Wichser dieses Ultra-Trails, würde ich sagen. Der gehört dir, dass du den mal beschreiben kannst.
Also man muss dazu sagen, Kilometer 50 war ein Schild und ich habe mir diese Schilder ja ganz genau mal angeguckt. Und da war ein Schild, okay, jetzt geht es irgendwie nochmal 1300 Meter nach unten auf den nächsten 10 Kilometern. Und dann dachte ich mir, okay, reiß dich zusammen. Da bin ich tatsächlich auch gelaufen wieder, kam ein bisschen in Gang und habe wirklich 7-8 Kilometer, ich habe wieder richtig angefangen zu schwitzen bergab, bin wirklich flüssig gelaufen, aber das war auch das Letzte, was ich noch in den Beinen hatte. Also dann kam ich bei dieser Verpflegungsstelle an, wo dieses Schild war, noch 7 Kilometer, aber noch mal 1000 Meter nach unten. Und ich dachte mir, Digga, ich bin doch gerade schon 1300 nach unten. Aber klar, so wie Gerd halt auch meinte, ja, irgendwie muss man ja Richtung Meer wieder runterkommen. Aber da dachte ich mir, ey, das kann jetzt nicht sein. Das darf wirklich nicht wahr sein. Und wirklich dann noch mal 1000 Meter. In dem Moment war ich wirklich so, jedes Mal, wenn ich dieses Schild ein, dachte ich, das darf jetzt nicht sein. Und dann läufst du los und wieder die huckeligste, bröckeligste Scheiße, die du da runtergegangen bist. Und dann irgendwann, es war kochend heiß, mal ganz davon abgesehen, dass die Sonne da halt richtig gebrutzelt hat. Und dann kam man irgendwann zu dieser, ach so schönen Vertical Challenge, wo dann nochmal sich die Serpentinen da runtergezogen haben, wo du schon von oben gesehen hast, okay, das Meer ist jetzt noch gefühlt 500 Meter tiefer. Wie zur Hölle komme ich da jetzt runter und hast dich da wie eine... Das, ja, was will man dazu sagen? Also ich war wirklich, ich war richtig bedient. Ich war richtig offen, aber ich wusste mir, ey, so, es wird halt nicht leichter. Je mehr ich mich drüber aufrege, das bringt mir halt auch nichts. Und dann bist du halt einfach stoisch da irgendwie runtergelaufen und dann habe ich gesehen, diese letzte Verpflegungsstation, Kilometer 67,7. Irgendwann bin ich richtig genau geworden mit den, also da war jede 100 Meter hat für mich gezählt. Und dann dachte ich, okay, da kommst du jetzt noch an, füllst einmal auf. Und ja, dann würde ich abgeben an Gerd, weil ab dann war alles, was man bis dahin erlebt hat, eigentlich ja auch nur Vorfreude auf das, was dann noch kommen sollte.
Wohl hier ganz kurz nochmal die Szenerie beschrieben. Wir sind diese Vertical Challenge, also diesen Slalom mit diesen vielen Höhenmetern runter, ja, gestolpert. Unten angekommen, rechts ein schwarzer Sand, Meer. Die Leute chillen, es gibt eine Promenade, trinken Bier in Restaurants und Cafés und man, ja, stolpert in diese Verpflegungsstation. Und wie ging es dann weiter, Gerd?
Also die Stimmung war mega. Also man hat aber auch den unglaublichen Wunsch gehabt, ein Bier dort mittrinken zu können. Weil, klar, man hat die ganze Zeit irgendwie nur süße Sachen in sich reingestopft und also mir persönlich war so irgendwas Herbes, das wäre eigentlich, wenn es dann alkoholfreies Bier an der Verpflegungsstelle gegeben hätte, das wäre ein Traum gewesen, gab es aber nicht, aber dafür eine ganze Menge gute Laune, die haben da wirklich richtig Party gemacht.
Wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf, das ging mir übelst auf den Zeiger, weil also natürlich, ich fand das super, dass die so gute Laune haben, aber du musst dir vorstellen, du bist halt wirklich von allen Seiten der Kunst wirklich begraben, bist richtig gebraten, kommst da runter, wünschst dir nichts sehnlicher, als einfach wie jeder andere Pendejo da an den Strand zu gehen und einfach baden zu gehen und dann sind die da, hola Max, como estas, que tal, und tanzen da vor dir lang und du denkst ja, Alter, so,
Halt's Maul,
wo ist Wasser, ich muss weiter, ich habe keine Zeit, ich sterbe sonst hier. Und das muss ich sagen, in dem Moment, ich konnte, also es tat mir wirklich leid, weil normalerweise springt dieser Funke auch immer auf mich über, wenn Leute freundlich und gut gelaunt sind, aber in dem Moment habe ich einfach gar nichts mehr gefühlt.
Ja, aber tatsächlich, also dieses Strandszenario, das war schon verlockend. Ne? Und jetzt ist es bei mir ja auch oft so, ich mache am Wochenende einen langen Lauf, dann kommst du irgendwie nach Hause und dann sagen die Kids irgendwie, Erik, Mieke, ey, Papa, alles cool, wie war dein Lauf? Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, hey, die könnten auch am Strand sitzen und dann gehen wir zusammen ins Meer und haben irgendwie Spaß zusammen. Und genau, was du auch gesagt hast, Max, die Sonne, die hat dann irgendwann, das war aber auch so... Es war genauso wie das beim Hoch von jetzt auf gleich der Nebel und die Kälte da war, was beim Runter gab so einen Punkt und plötzlich war es warm und plötzlich hast du gedacht, boah, Durst, 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 du konntest gar nicht mehr so viel trinken, wie du eigentlich gebraucht hättest, du konntest gar nicht so viel Wasser beim Kopf schütten und das war in diesem Loch da unten, das war das Einzige, was ich vorher gesehen hatte, tatsächlich. Rückblickend zu diesem Lauf habe ich genau diesen Moment, habe ich mir genauso vorgestellt, du wirst nicht ganz so fertig, hatte ich gehofft, aber du wirst sehr, sehr kaputt in dieser warmen Strandszenerie ankommen und ich habe immer nur eine Frage gestellt, how far to the finish, how far to the finish und Es gab unterschiedliche Antworten darauf. Einige sagten, oh, 6, 7. Und dann habe ich nur einen, so einen Spanier mit, damit ich da los bin. About 1 hour, then we are through. Und ich dachte, wat, wie 1 hour? Was soll denn hier doch kommen, Freunde der Sonne? Ja? Das sind jetzt noch 5 Kilometer. Im Leben wird das keine Stunde dauern. Keine Ahnung, warum ich der Meinung war, immer noch der Meinung war an diesem Punkt, besser zu wissen, was diese Strecke mit mir vorhat. Aber ich war immer noch optimistisch, als wir in dieses ausgetrocknete Flussbett da reingestolpert sind, zu denken, 1 Stunde, I doubt it. Ja? Und dann kam es aber doch nochmal anders.
Aber man muss dazu sagen, dieses ausgetrocknete Flussbett war wirklich wie ein Tunnel, wo man sich die ganze Zeit nach dem Licht gesehnt hat. So, wie lange ist es noch? Wann kommt das Licht? Nur, dass dieses Licht keine Erlösung war, sondern im Gegenteil, ein sowas von knackiger Anstieg, wo man sich dachte, sag mal, habt ihr alle Lack gesoffen? Also man muss, also ganz kurz, da muss man einfach nochmal sagen, die hätten dieses Finish so schön an diesem Strand, jeder von uns war durch, man brauchte da eigentlich nichts mehr, man hätte so schön am Strand, seine Familie, Freunde, alle hätten da versammelt stehen können, hätten alle da gewartet mit Getränken, hätten einen zum Strand empfangen, komm, geh mal hier baden eine Runde, dann geht's dir schon wieder besser, aber stattdessen warteten diese 2,5 Kilometer ausgetrocknetes Flussbett und was danach kam, absolut krank.
Der Untergrund des Flussbetts war ja auch nochmal ein absolutes Arschloch. Nicht knöcheltief, das war schon tiefer. Auch Geröll. Und man suchte sich da irgendwie seinen Weg zusammen. Entweder hast du da Felsensteine, über die du auch stolperst. Oder eben diesen fast schon feinsandigen...
Ja, es war wie so ein Kiesbett, auch, ja, wo man immer wieder eingesackt
ist. Ganz genau, das heißt, auch da verliert man einfach geisteskrank viel Kraft und ja, ich glaube, uns ging es allen so, dass man denkt, okay, jetzt kommt noch eine kleine Steigung, dann ist man auf der Straße, weil das Ziel ist ja in der Stadt und dann hat man es geschafft und dann ging es los. Dann gibt es nämlich einmal kurz... Ja, auch da muss man ja auch nochmal ein paar Höhenmeter, die Stadt liegt ja gefühlt einen Kilometer über dem Meeresspiegel. Es waren, glaube ich, 500 Meter?
355.
Okay, Max hat sich die Schilder ganz genau angeguckt.
Es waren 40 Meter bergab und 355 bergauf, auf 5 Kilometern. Was sich erstmal so gar nicht so schlimm anhört, aber in dem Moment, wenn du halt komplett gekocht bist, war es die absolute Hölle. Man kann es nicht anders sagen.
Ganz genau.
Das als letzten Punkt.
Das ist der Mittelfinger dieses Laufs gewesen, um den Lauf richtig negativ, noch negativer als er ja schon war, richtig negativ in Erinnerung zu behalten. Und ich glaube, da kamen relativ viele Sachen zusammen. Nämlich natürlich wir waren alle extrem fertig, kaputt. Gleichzeitig habe ich mir persönlich auch die Frage gestellt bei dieser Verpflegungsstation, so, es sind jetzt noch 4, 4,5 Kilometer, fülle ich jetzt all meine Flaschen auf? 1,5 Liter? Ne, ich mach, also brauche ich nicht. Esse ich nochmal? Gut, ich habe mir nochmal eine Melone gegönnt und dann ging es hoch auf der Sonnenseite dieser Insel auf, natürlich wieder auf irgendwelchen Felsstraßen, wo die Fata Morgana eigentlich nur noch gefehlt hat, der nächsten Oase, weil es einfach, es gab keine Luft und es ging auch wieder im Slalom, was auch ein absoluter mentaler Breakdown bei mir war, von links nach rechts und von rechts nach links und dann denkst du, okay, ich sehe da oben eine Straße, das war's.
Aber hast du die gesehen? Weil ich habe die eine ganze Zeit lang gar nicht gesehen.
Man hat eine Leitplanke irgendwann gesehen und dann dachte, also und an der Leitplanke denkt man natürlich, gut, da fahren Straßen, das wird asphaltiert sein und dann kommst du oben an, musst die kreuzen und dann geht's weiter und dann kommt das wieder.
Das hat mich auch komplett entzaubert. Ich habe einfach nur gedacht, dass mit diesen 355 Höhenmetern, das ist eine Falschmeldung. Ich habe tatsächlich, ich habe ja schon einige Wettkämpfe gemacht und du hast bei solchen Ausschilderungen, was Höhenmeter, was Längen und alles Mögliche anbetrifft, so viele Fehler drin, wo halt in der Ausschreibung ganz andere Sachen drinstehen als das, was tatsächlich stattfindet. Und für mich war das in meinem Kopf überhaupt nicht denkbar, dass so ein Biest da noch wartet. Nichts hat für mich darauf hingedeutet. Und natürlich war es eigentlich offensichtlich rückblickend, weil du bist mitten in einem Flussbett und du guckst nach links und nach rechts hoch und es geht einfach nur bergauf. Das ist einfach, ja, klar gewesen, dass das, wo das Ziel war, und das wusste ich eigentlich, wo es ist, dazwischen liegen echt noch ein paar Höhenmeter, aber es war mir nicht klar, dass das unbedingt in Falllinie überwunden werden muss. Ganz ehrlich, da auch nochmal schönen Gruß an den Race Director. Danke für nichts, Junge. Plan das anders. Du hast mich wirklich gekillt damit.
Ja, und jeder ist da hochgestolpert und hat einfach geflucht. Also jeder, der stehen geblieben ist, den hat man auf die Schulter gehauen und gesagt, so, vamos, und das schaffst du und was weiß ich. Und alle, also da hat jeder geflucht und auch irgendwie die, natürlich war man, irgendwann hat man ja ein Tempo gefunden mit so ein paar anderen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen und ja, hat man sich so ein bisschen angefreundet und zum Schluss gab es da, ich habe kein Stückchen Positivität in irgendeinem Menschen gesehen, sondern das war immer nur, ja, no puedo más, oder I'm done, no. Und dann geht man in einer, das ist ja auch, das muss ich sagen, das war ein sehr relevanter Punkt. Ich bin ja nur Geschwindigkeiten gewohnt, die man auf der Straße läuft. Das heißt, ich orientiere mich an 3,50, 4, 4,15, 4,45. Damit kann ich was anfangen. Aber wenn ich auf meine Uhr gucke und eine Benachrichtigung bekomme von 16 Minuten 30 und Maren fragt mich, wie lange brauchst du noch? Und ich gucke auf die Uhr, sag 4 Kilometer, ich bin in einer Stunde da. Das muss man erstmal verarbeiten und verarbeiten können.
73 Kilometer gestern gelaufen, mein schnellster Kilometer war 5,06. Keine Ahnung, wo der war. Ich wüsste nicht, warum oder wie es dazu kommt. Wahrscheinlich war es der erste.
Wollte ich gerade sagen, weil da bin ich auch noch 6 Minuten gelaufen und dachte mir, hui, im Vergleich zu allen anderen Kilometern war das noch ein Sprint.
Surreal. Dieser Lauf ist wirklich, also er hat dahingehend überhaupt nicht enttäuscht, dass er unfassbar viel geboten hat. Ja, also es war überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es ein Traum in Weiß war. Also so viele Nackenschläge, die du kassierst in diesem Ding, vor allem auf den Downhills, wo du immer wieder denkst, jetzt muss es doch auch mal irgendwie ein bisschen laufen, gib mir eine Straße, die ich laufen kann. Aber selbst die, die laufbar gewesen wären, waren so steil, dass deine Knie schon so fertig waren, dass du auch da, nicht jeder offensichtlich, aber ich glaube, wir drei können das unisono für uns sagen, wir waren nicht mehr bereit dafür, nochmal zu sagen, komm, ich gehe über den Schmerz nochmal rüber. Sondern das war dann auch schon so ein Punkt, wo man bereit war, auch Tribut zu zollen und dann auch zu sagen, okay, du hast mich geknackt, ja, liebe Strecke.
Absolut. Ja? Und ich muss dazu sagen, als man diesen letzten Anstieg dann nach oben, da die Serpentinen rechts, links, immer weiter nach oben, als dann diese Gerade endlich kommen sollte, wo man in der Ferne schon so einen Bogen gesehen hat und man dachte sich, ach komm, bis da, dann ist Ziel. So, von wegen, Alter. Das
auch
war
noch mal so ein Arsch.
Ein richtiger Fake, einfach ein Scheiß, der mindestens noch mal einen guten Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt war, wo ich mir auch dachte, aber ich hab den Braten schon so ein bisschen gerochen. Ich habe gesehen, da sind wenig Zuschauer so auf dem letzten geraden Stück und da waren so vereinzelt Leute, die aus dem Haus, ey, Vamos, hier ein bisschen Agua noch. Aber dann dachte ich mir, das kann es nicht sein. Hier ist so wenig los. Und ich habe nur mich so versucht zu erinnern an den Moment, wo wir die Startunterlagen abgeholt haben, wo wir da so diesen Bogen gesehen haben. Ich dachte, nee, so sah das da nicht aus. Und ich dachte mir, wann soll es kommen? Meine Uhr schon längst über den Kilometern drüber. Ich so, ey, wie weit denn noch so? Und dann irgendwann habe ich Eugen sein Grinsen gesehen und dann wusste ich, ja, jetzt kann es nicht mehr weit sein, weil der Junge ist heute auch schon 73 Kilometer gelaufen, der wird jetzt nicht nochmal 3 Kilometer mir entgegengekommen sein. Aber da muss man wirklich sagen, auch an der Stelle, nachdem man diesen Anstieg schon gemacht hatte, dachte ich mir, jetzt muss doch hier dieser Bogen endlich mal sein. Aber auch da dachten die sich, nee, komm, lassen wir die nochmal 2 Kilometer durch die Stadt laufen, dann sehen die auch nochmal was. Wirklich, also es war selten ein Lauf, wo ich mir gesagt habe, was habt ihr euch zum Ende hin gedacht? Sonst ist man so, okay, jetzt nur noch Downhill und dann unten der Bogen fertig so. Oder irgendwie die letzten 10 Kilometer einfach nur noch flach, irgendwas. Aber nein, das war halt einfach nochmal von hinten richtig schön, also Wahnsinn. Wie du gesagt hast, richtig viele Nackenschläge, die man von allen Seiten da kassiert hat.
Also ich glaube, diese Insel hat ja extrem viel zu bieten. Das ist so facettenreich, das ist unglaublich schön. Also ich weiß gar nicht, wie viel Energie hier drin steckt. Das ist beeindruckend. Und ich glaube, die Trails waren mit die schönsten, die ich je gelaufen bin. Sie waren halt einfach nicht laufbar, größtenteils. Also zumindest für mich nicht. Aber von der Szenerie ein absoluter Traum. Die Strecke ist ein Arschloch.
Zu dem Punkt der Szenerie wollte ich nämlich gleich noch kommen. Wir haben ja ganz viel über die Herausforderungen gesprochen und ich sag mal, die, ja, man kann schon als negative Punkte zusammenfassen, diese Realitätsklatschen. Und das, was wirklich, wirklich atemberaubend war, und zwar von eigentlich dem ersten Moment, und da hatten wir natürlich Glück mit dem Mond oder fast Vollmond, bis zum Schluss, das waren die Ausblicke. Also ich bin noch nie, ziemlich sicher, durch Wolken gegangen oder gerannt oder drüber gewesen und konnte auf sie runtergucken. Und das war, also ich würde sagen, nachhaltig atemberaubend. Mhm. Und da bin ich gerne mal stehen geblieben und habe durchgeatmet und mich gefragt, warum ich überhaupt hier bin und ob das so sinnvoll ist. Wie war das bei euch, Max?
Ich muss auch sagen, ich hatte so ein paar Stellen, auch nachdem ich mich übergeben hatte, nicht lange danach, wo ich einfach da stand und dachte, wow, wie schön ist das gerade. Vor allen Dingen, man ist auf diesem schwarzen Vulkansand da irgendwie hochgelaufen, dann hatte man so gelbfarbene Bäume oder irgendwas, die so Pflanzen, die da herauskamen. Und dann kam halt noch die Sonne dazu. Und das war wirklich so eine Szenerie, wo man schon dachte, Alter, was ist hier los? Und dann, wie du es beschrieben hast, läuft man durch diese Wolken hindurch, plötzlich ist man über den Wolken. Und das, muss ich sagen, da habe ich auch wieder so ein bisschen Kraft geschöpft und dachte mir auch, ey, jetzt hast du dich schon bis hier hochgeschleppt. So, wie krass ist das? Wir sind vom Meeresspiegel aus gestartet, quasi auf Null, und sind tatsächlich bis auf 2,4, 2,5 hoch. Und da muss ich wirklich sagen, waren viele, viele Abschnitte dabei, wo man trotz des ganzen Lights und trotz des ganzen Struggles das wirklich sehr genießen konnte. Auch diesen Ausblick, wo ich immer wieder stehen geblieben bin und mich umgeguckt habe und dachte, wow, wo sind wir hier eigentlich und wie schön, dass wir das erleben dürfen. Das war wirklich neben diesem ganzen anderen so, was ich auf die Plusseite schreiben würde, was, wie du auch das beschrieben hast, Gerd, es waren wirklich sehr, sehr schöne Trails und teilweise, ja, hat man sich gewünscht, einfach jetzt hier mit frischen Beinen bei Kilometer Null nochmal oben da einfach so ein bisschen entlang. Es wär eine ganz andere Erfahrung gewesen, aber auch so hat es das Gesamtbild halt super abgerundet.
Ich glaube, das ist ja auch so eine klassische Frage, wenn man Menschen kennenlernt oder Menschen trifft. Bist du eher ein Meertyp oder bist du lieber für Berge? Ja, und das ist das Beeindruckende an dieser Insel. Du startest halt einfach am Strand, unten am Meer. Es sind warme, angenehme Temperaturen und du gehst dann hoch und bist plötzlich in so einem Gelände, wo du halt echt merkst, hey, hier gelten andere Regeln und daran musst du dich halten, weil du bist einfach nur klein und musst dich anpassen der Natur. Das war toll, diese Kraft zu spüren, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass die Regeln nicht du bestimmst, sondern die Insel hat dich bestimmt und das nehme ich mit. Das macht einen auch ein Stück weit demütig und genau wie du das gesagt hast, Max, auch sehr, sehr dankbar, dass man genau diese Blicke zwischendurch riskieren durfte und dass sich das nicht alles toll angefühlt hat. Ich glaube, das ist part of the game, aber ich glaube, wir nehmen eine ganze Menge, ganz, ganz viel mit, was mich sehr, sehr glücklich macht.
Ja, und ich würde sagen, für mich war das eine Kombination aus Faszination und gleichzeitig absoluten Respekt, weil es ja gerade beim Downhill teilweise sehr schnell, sehr steil bergab ging. Also links und rechts war ich teilweise erschrocken und habe realisiert, wenn ich hier stolper, dann war es das wahrscheinlich. Also gerade als man noch relativ weit oben war und von dem Muchacho de los Roques oder wie der Typ auch immer heißt, runtergelaufen ist, Da ging es halt wirklich einfach relativ weit steil bergab.
Ja, das hatte ich auch ein paar Mal so das Gefühl. Das ist, glaube ich, ja auch der Punkt, dass man vernünftigerweise dann halt auch nicht übertreibt. Ne? Weil wenn du den Fehltritt erlaubst, wenn du halt nicht in der Form bist oder in dem Energielevel, um das zu riskieren, dann wäre es ja auch verrückt, einfach so zu tun, als ob man es könnte. Weil sonst kriegt man wahrscheinlich auch die Quittung und ich bin froh, dass wir sie alle nicht bekommen haben.
Was nehmen wir daraus mit? Du hast richtigerweise gesagt, wir nehmen was mit und der Struggle gehört dazu. Das würde ich hundertprozentig bestätigen. Was sind die Sachen, würdest du sagen? Also Frage, wir machen einmal die Runde. Max, was nimmst du daraus mit?
Boah, ich glaube, das ist ziemlich schwierig, das jetzt so schnell in Worte runterzubrechen, aber ich habe super viel aus dem Lauf mitgenommen, vor allen Dingen, was so ja auch das Persönliche betrifft. Also ich habe echt so, also selten so hart mit mir gestruggelt und war so in mir quasi wirklich in einer sehr, sehr dunklen Zone, wie ich mich selten auch selbst kennengelernt habe, aber habe halt trotzdem, ja, insbesondere halt auch durch diesen Push von Rieke nochmal bei Kilometer 31, wo sie halt meinte, ey, so du machst einfach weiter, dir geht's noch irgendwie gut und ich weiß, dass du das kannst, und das hat mich so bestärkt, dass ich mir halt auch dachte, ey, was habe ich zu verlieren? So, schlimmstenfalls steige ich irgendwo aus und lass mich hier von dem Bus wieder zurückfahren, aber es hat mir wirklich gezeigt, und gerade wir haben es ja alles jetzt erläutert, es waren so viele Passagen dabei, die einen wirklich mental komplett gebrochen haben, dass ich mir gesagt habe, komm, gebt mir alles, wirft mir noch mehr her, macht mich komplett kaputt, aber gleichzeitig hat es mich auch mental komplett befreit, muss ich sagen. Also ich bin wirklich am Ende mit einem, Leichtigkeit wäre übertrieben, aber ich bin quasi ins Ziel gekommen und dachte mir, okay, so ich habe damit abgeschlossen quasi. Und für mich persönlich hat es mir auf jeden Fall nochmal deutlich gemacht, dass man halt, egal auf was man das im Leben überträgt, aber auch in dunklen Phasen sozusagen nicht halt sofort den Kopf in den Sand zu stecken oder irgendwie verzweifelt zu sein, sondern dass es auch da einen Weg raus gibt sozusagen. Und ja, dass man auf sein Inneres vertrauen sollte und dass es noch viel, 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 viel mehr Potenzial gibt, was man eigentlich aus sich selbst herausholen kann. Also wo ich ja auch selber überhaupt nicht, also ich war wirklich bei Kilometer 31, habe ich gesagt, ich gehe hier raus, ich kann nicht mehr, das war's. So, es macht keinen Sinn. Aber das, ja, das ist tatsächlich, am Ende ist es nur der Kopf, der dich halt durch sowas da durchträgt. Und dass ich halt wirklich nochmal geschafft habe, das Blatt quasi so auf links zu drehen, das hätte ich halt selber nicht erwartet. Und das hat mich unglaublich stolz gemacht. Und so gesehen bin ich sogar dankbar dafür, dass mir das so früh passiert ist, dass ich halt, wie ich ja auch schon in der vorherigen Folge gesagt habe, diese ganzen Struggles, diese großen philosophischen Fragen, was man alles durchgeht, dass ich in den Genuss schon ab Kilometer 11 kam, mich damit sowas von intensiv auseinanderzusetzen. Ja, und genau deswegen bin ich ja hier, um mal wirklich eine richtige Klatsche vom Herrn zu bekommen und mich damit mal auseinanderzusetzen und mich selbst hinterfragen, was ich eigentlich bereit bin, dafür zu geben und zu riskieren. Ja.
Ja, absolut, absoluter Wahnsinn, wenn man überlegt, dass du nach 31 Kilometern immer noch einen Marathon vor dir hast und den bewältigen musst. Also wirklich absoluten Respekt. Gerd, wie ist es bei dir gewesen? Oder was würdest du mitnehmen?
Also es ist ein paar Jahre her, dass ich zum ersten Mal von diesem Wettkampf gehört habe. Das habe ich in der Reportage gesehen, die ich irgendwo im Fernsehen oder im Internet gesehen habe. Und das hat mich sofort total gehuckt. Weil ehrlicherweise im Nachhinein muss man sagen, die Reportage war gut gemacht. Also da wurden
ein paar kleine Details
einfach mal weggelassen. Also möglicherweise hat der Veranstalter die auch gerne so durchgewunken. Aber die hat mich sehr, sehr wirklich angezogen. Und ich hatte mich damals angemeldet, ich glaube 2019 war ich hier schon mal gemeldet, bin damals nicht geflogen, weil ich auch alleine geflogen wäre, und ich hatte das Gefühl, ich möchte das nicht. Also das war irgendwie noch nicht die Zeit. Und dass ich das jetzt in diesem Setting verwirklicht hat mit euch zusammen, hat es total rund gemacht. Dadurch war es eine viel intensivere Erfahrung. Und definitiv etwas, an den ich mich immer erinnern werde. Ja, nicht, weil es so der allerschönste Lauf meines Lebens war. Das waren 11,5 extrem anstrengende Stunden. Man hat sehr, sehr tief gegraben in sich und in seinen Gefühlen. Aber ich glaube, das sind ja auch die Dinge, die dann hängen bleiben. Und von daher war das gut, hierher zu kommen. Großartig, definitiv. Ich bin sehr dankbar, dass wir es auch in dieser Konstellation machen konnten. Würde ich jemandem empfehlen, dasselbe zu tun? Weiß ich gar nicht. Also es kommt darauf an, was man hier sucht. Ja? Also wenn man einen schönen Wetterlauf sucht, dann macht man wahrscheinlich besser den Halbmarathon auf Mallorca mit oder irgendeine schöne Veranstaltung, wo man sich nicht wehtut, in Anführungsstrichen. Und das ist überhaupt nicht despektierlich genannt. Bitte überhaupt nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, dass hier keiner rausgeht und hinterher sagt, boah, das war mal jetzt ein schöner Tag. Von daher, ich nehme super viel Erfahrung mit. Ich bin dankbar, dass das so passiert ist und habe aber auch noch sehr viel Demut in mir. Boah, das war echt, glaube ich, mit einer der härtesten Wettkämpfe, die ich je gemacht habe. Wahrscheinlich der härteste.
Und du hast ja schon, ein paar gemacht. Also hier, und da finde ich die Zeit nochmal des letzten Ultra-Trails, den wir beide gemeinsam gemacht haben, nämlich auf im Allgäu, das finde ich sehr interessant, denn an den musste ich mich erinnern und mich fragen, habe realisiert, was das für ein großer Unterschied ist, denn Gerd und ich auch im Allgäu mit einer Stunde Unterschied ins Ziel gekommen. Es waren nur wenige Kilometer weniger, nur 1000 Höhenmeter weniger und es waren 4 Stunden, die wir eher ins Ziel gekommen sind. Gerd schüttelt den Kopf und lacht.
Ja, auch da beim letzten Uphill hat man auch so Gefühle von, ja, jetzt ist es aber auch anstrengend. Aber danach kam halt ein 10 Kilometer Downhill, den du einfach rollen lassen kannst. Der tut dann weh, auch nach 60, 65 Kilometern. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was hier gestern passiert ist. Du konntest nichts rollen lassen, aber so gar nichts. Ja? Also das Einzige, was gerollt sind, waren Tränen über die Wangen. Vor Wut und Enttäuschung, dass nicht mal irgendeine Stelle kommt, wo man sagen kann, ja egal, ey, ich fühle es gerade voll.
Also kann ich komplett unterschreiben und ich muss hier auch ansetzen und nochmal, ja, wir hatten gerade eben ein kleines Batterieproblem, deswegen kommt das jetzt nicht im Podcast, aber Gerd hat eben was erzählt, dass wir auch hier die Energie des Wassers gerade eben zu spüren bekommen haben und weil wir gerade eben schwimmen waren, hier war starker Wellengang, da sind wir fast nicht mehr rausgekommen und haben auch hier wieder von jetzt auf gleich innerhalb von 5 Sekunden war es von Spaß zu Todesernst in der Hoffnung, dass wir lebend aus dem Wasser kommen. Und da muss ich auch sagen, das nehme ich mit selbst, also das Natur und ich bin nicht so ein, also ich bin ein absoluter Stadtmensch, ich gehe gerne feiern, ich bin gerne unter Leuten, ich gehe auch bestimmt gerne wandern, aber ich nehme mir nie die Zeit dafür, aber wie du selber sagst, Gerd, die Energie, die so eine Insel hat, Natur hat, also wenn man mal surfen war und hört 2 Meter hohe Wellen und sich fragt, ob das jetzt hoch oder nicht hoch ist, aber wenn man diese Gewalt von Wasser zu spüren bekommt, so wie wir gerade eben, dann kann man schon eher was damit anfangen und ich finde, genau das war es auch gestern mit einem Berg, der sich nicht bewegt, dass der so eine Power hat und einen so den Stecker ziehen kann, wie Gerd zu pflegen sagt. Das war für mich ein absolut nachhaltiges Learning und auch absolut das, was Max gerade eben gesagt hat, das macht was mit einem. Und diese Erfahrungen zu machen, die prägen, glaube ich, auch in vielerlei anderen, in anderer Hinsicht und anderen Situationen. Und das, da muss ich sagen, auch ja, diese ganze Konstellation, dieser ganze Lauf, ich wünsche mir an dieser Stelle keine Zeitreisen, denn ich möchte nicht nach gestern versetzt worden sein und das nochmal machen. Alle schütteln den Kopf. Und trotzdem bin ich sehr, sehr froh, das gemacht zu haben. Aber nee, also auch hier, Gerd, ich schließe mich dir an und muss sagen, Leute, wenn ihr überlegt, diesen Lauf zu machen, tut es nicht. Tut es nicht. Es macht was mit euch. Es ist eine intensive Zeit, aber guckt euch nicht die ZDF-Doku an. Die verharmlost das alles. Ihr braucht bessere Eindrücke, die realen Eindrücke. Und die habt ihr jetzt hier bekommen und es ist wirklich einfach wahnsinnig anstrengend.
Dem kann ich mir nur anschließen, Augen. Das bringt es tatsächlich auf den Punkt. Also ja, und genau das wird jetzt in vielen von euch wahrscheinlich auslösen, zu sagen, okay, wo kann ich mich anmelden? Und da sage ich auch nur, ja, well, go for it. Ja, selbstverständlich, klar, das muss man ja dann machen. Wenn es jetzt gerade in eurem Herzen sagt, okay, Challenge accepted, dann kommt ihr her und spürt die Energie der Insel. Das ist schon, wild.
Aber vergesst nicht eure Pantomime-Handschuhe.
Und das Rücklicht. Mann, das war ein Ritt. Okay. Ich würde sagen, großes, großes Dankeschön für diese 2 wundervollen Folgen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, zu sprechen, nicht zu laufen. Wie gesagt, das war eine absolute Tortur von vorne bis hinten. Wenn ihr Lust habt, meldet euch an. Wir raten nicht dazu. Wir legen jetzt weiter die Füße hoch. Vielleicht nochmal hier ganz kurz, wie geht es in unseren Beinen eigentlich? Ich glaube, das fragen sich bestimmt auch noch ein paar, Max.
Ja, also ich muss sagen, es ist gar nicht so schlimm wie erwartet. Heute Morgen war es schlimm, wo wir aufgestanden sind, aber ja, wir sind jetzt auch ja wieder zum Wasser da runter gewatschelt, irgendwie wieder hochgewatschelt. Es geht schon, aber natürlich braucht das seine Zeit, bis das jetzt alles erstmal aus den Knochen wieder raus ist. Aber ich glaube, was tiefer sitzt, ist dieser Schmerz und diese Erfahrung, die noch im Geiste lange vor sich her wabern wird. Ja, und ich glaube, das Muskuläre ist schnell vergessen, aber ja, ich würde sagen, auch, ich würde mich dem fast anschließen, dass ich auch sage, macht es nicht, es sei denn, ihr habt wirklich Bock, eine richtig intensive Selbsterfahrung, einen richtigen Ritt mit euch selbst auszutragen und euch wirklich bis auf, keine Ahnung, was kommt unter der Haut, der Knochen, keine Ahnung, also euch bis aufs Letzte kennenzulernen, dann würde ich euch das sehr ans Herz legen, weil es wirklich auch eine irgendwie ganz schöne Therapieerfahrung war, aber ansonsten würde ich einfach sagen, sucht euch irgendeinen anderen schönen Lauf, es gibt da draußen noch ganz, ganz viele andere und ja.
Gerd, du hast ja schon zahlreiche Läufe absolviert, auch die schon länger waren, offensichtlich nicht so intensiv, aber was würdest du sagen, wie geht's deinen Beinen im Verhältnis zu den sonstigen vielen Läufen, die du schon absolviert hast oder vor allen Dingen Ultraläufen?
Tatsächlich erstaunlich gut. Also man kam ja relativ selten wirklich in den Genuss, Gas geben zu können, ne? Sondern es war entweder zu steil bergauf zu laufen oder auch zu steil bergab zu laufen und das Gelände war sehr technisch. Von daher, es gab halt nicht den Teil, wo du dich muskulär komplett zerlegen konntest. Und das ist eigentlich das, was man heute spürt, dass es einem körperlich besser geht, als ich gedacht hatte im Vorfeld. Von daher, der Punkt ist okay. Der Punkt ist echt tatsächlich okay. Ich glaube, der Kopf, der braucht noch ein paar Tage, um wieder klarzukommen und auch zu sagen, ja, laufen, das ist schon okay, mach ruhig weiter damit. Und such dir auch wieder Wettkämpfe raus. Aber heute noch nicht, morgen auch noch nicht, aber übermorgen dann wieder.
Ja, dem schließe ich mich auf jeden Fall auch nur an. Ich hatte ab Kilometer 20, 30 ungefähr, hatte ich Knieschmerzen im linken Knie. Die hatte ich heute Morgen nicht. Jetzt kommen sie ein bisschen wieder, aber ich glaube, das ist einfach nur die Überbelastung von einer sonst maximal ungewohnten Bewegung. Nämlich diese Tippelschritte, die man nach oben geht. Also da musste ich mich gestern auch nochmal, ja, habe ich mich verwundert in meine App geguckt, die gesagt hat, gestern gab es, also bei mir zumindest 95.000 Schritte bei also 74 Kilometern und beim Marathon zum Beispiel, den man ja relativ flott läuft, da sind es weniger Schritte als Meter. Und das hat mich schon verwundert, aber natürlich macht man Tippelschritte, aber ich glaube, das ist das, was der Körper einfach nicht gewohnt ist und jetzt kommt die Realitätsklatsche.
Und man muss dazu sagen, meine Uhr hat angezeigt 1530 Stockwerke. Also falls ihr zu Hause irgendwie, keine Ahnung, im vierten Stock wohnt, geht doch einfach mal den ganzen Tag hoch und runter, um so ein bisschen das nachzuempfinden. Es war schon verdammt viel, was wir da in den Beinen haben.
Ja, und natürlich zahlreiche Kilokalorien. Und dann würde ich sagen, hier machen wir einen Stopp und gönnen uns erstmal ein schönes Abendessen. Und zwar diesen Abend ein bisschen entspannter als gestern Abend, denn gestern Abend sind uns die Augen zugefallen in diesem Restaurant. Wir konnten absolut nichts genießen und waren einfach nur froh, nach einer Stunde Autofahrt dann irgendwann hier im Airbnb zu sein und uns endlich mal hinzulegen und schlafen nachzuholen.
Um das abzurunden, Gerd ist um 1.15 Uhr aufgestanden und um 0.40 Uhr war er wieder zu Hause.
Ja, also 24 Stunden ganz normaler Daily Business. Paar Schritte gemacht, bisschen was erlebt, also ganz normaler Tag.
Alles klar, dann vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Jetzt aber wirklich Schluss. Viel Spaß beim Laufen, Zuhören, wie auch immer oder was auch immer ihr macht und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Danke euch für diese schöne Zeit hier auf der Insel. Bis dann.